Ich habe hier meinen Träumbegleiter mitgebracht, meine Jugendbibel, die ich schon seit, ganz langer Zeit habe. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Wenn man reinschaut, erkennt man nicht sich selber. Und genau wie ihr euch heute Morgen wahrscheinlich alle hübsch gemacht habt vor dem Spiegel bei euch zu Hause im Badezimmer und vielleicht das ein oder andere noch verändert habt, genau diesen Anspruch hat die Bibel auch zu sagen, wenn du dich in der Bibel siehst, dann sollst du reagieren. Dann sollst du in einer Entscheidung fällen, etwas ändern, anders denken, anders fühlen, was auch immer. Und die Predigt ist eigentlich nichts anderes, dass sich jemand Gott stellt, fragt, was soll heute Morgen gesagt werden, weil die ganze Bibel ist so reichhaltig, dass Gott uns immer nur stückchenweise was geben kann und das ist eigentlich die Predigt. Ich möchte anfangen mit einer Begebenheit in einem holländischen Baumarkt. Da habe ich irgendwann mal mit meiner Frau, wir gehen gerne in Baumärkte, Folgendes gehört, wat will ik? Was will ich? Da war eine junge Frau in der Teppichabteilung und wir haben uns also wirklich die Zeit genommen, ihr zuzuhören. Sie war immer dran, wat will ik? Und ich weiß nicht mal, wie das genau war, ich habe nur rausbekommen, dass es entweder der rote oder der blaue Teppich ist. Und immer war sie dran, wat will ik? Wat will ik? Also war total lustig. Vielleicht hast du heute Morgen auch überlegt, boah, bei dem tollen Wetter könntest du doch alternativ zum Gottesdienst segeln gehen, zu Hause bleiben, brunchen, was auch immer. Was willst du? What do you want? Wat will ik? Was willst du? Das ist Thema von heute. Und ich frage ganz persönlich, weil ich euch herausfordern möchte, und das Wort, was ich erarbeitet habe, hat er schon selbst zu mir gesprochen. Ich schließe mich also, wenn ich hier vorne etwas sage, nie selber aus. Aber ich glaube, es bringt mehr, wenn ich euch so frage und euch vielleicht sogar anschaue und euch herausfordere, was willst du? Was willst du in diesem Gottesdienst? Nette Leute sehen? Vielleicht dein schlechtes Gewissen zu befriedigen und zu sagen, ja, ich war ja schon so lange nicht, ich muss mal wieder in Gottesdienst. Willst du einen tollen Lobpreis hören? Willst du eine nette Predigt hören? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Heilung? Alles Beweggründe, warum Leute kommen. Was willst du, soll die persönliche Frage sein, die ich immer wieder stelle heute Morgen. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes dich persönlich fragt. Was du willst. Bekanntlich ist ja, des Menschen Willen ist sein Königreich. Jeder Mensch funktioniert mehr oder weniger genau nach diesem Prinzip. Ich will, und das versucht man zu erarbeiten, zu gewinnen, zu kriegen. Und was er nicht will, das wird er nicht freiwillig machen. Oder nur unter Zwang oder wenn es weh tut. Und wir kennen auch diese Redewendung, oft sagen Leute, ich kann nicht, aber eigentlich heißt das, ich will nicht. Ich kann für die Mathearbeit nicht lernen. Du kriegst noch eine 4, wenn du dich richtig hinsetzt. Nee, ich kann nicht. Kurz vor den Ferien, wenn die letzte Mathearbeit ansteht, haben viele junge Leute keinen Bock zu lernen. Kann ich verstehen. Ging mir auch so. Ich bin seit vielen Jahren schon in der Seelsorge unterwegs. Ich arbeite in der Beratungsstelle, total normal, eben nicht nur für Drogenleute, sondern für alles Mögliche. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Leute kommen zu mir, reden über ihr Problem. Wir erarbeiten etwas. Es wird der Hintergrund offenbar. Man sieht das Problem. Und ich finde immer ganz toll, dass Gott mir Impulse gibt, dass auch derjenige, der zu mir kommt, Gott hört und wir einen Weg finden, wie man aus dem Problem, was vorhanden ist, rauskommen kann. Und dann ist es halt immer so, kennen wir alle, es sind gewisse Schritte nötig, die man dann machen müsste. Und das ist in jeder Seelsorge, in jeder Beratung der wunde Punkt. Ich soll das wirklich machen? Nee, das kann ich nicht. Ich soll den anderen wirklich um Vergebung bitten? Ich soll wirklich mit dem und dem aufhören? Nee, das ist mir zu schwierig. Das tut mir weh. Mit den Konsequenzen habe ich nicht gerechnet. Und dann stehe ich immer da, und das kennen viele von uns auch, man würde am liebsten drängeln, jemanden hinschieben zur Lösung, ihn fast überreden und sagen, komm, lass dich doch auf diesen neuen Weg ein, dann würdest du aus deiner Problematik rauskommen. Ich bin versucht zu manipulieren, zu drücken, zu machen und. Aber im Grunde genommen darf ich das gar nicht. Ich darf es nicht, wenn ich den Menschen liebe. Das heißt, Menschen zu lieben, ihn auch zu respektieren. Und mit all den Beratungen kommt man immer an einen Punkt. Wenn derjenige will, kann ihm geholfen werden. Wenn derjenige nicht will, kann ich nur sagen, vielleicht beim nächsten Mal finde ich andere Worte, hat Gott vielleicht die Möglichkeit, dir zu zeigen, dass du wollen solltest. Weil keine Veränderung, keine Heilung ist auf Dauer gültig, wenn derjenige gar nicht will. Wir können viel erarbeiten, viel motivieren, viel beten. Entscheiden muss sich jeder selber. Wie oft würde ich die Menschen in den Himmel tragen? Wie oft? Ich sehe ihre Not. Ich sehe ihre Verzweiflung. Und ich merke diese Unfähigkeit von demjenigen, es selber hinzukriegen. Am liebsten würde ich ihn packen und sagen, komm, ich trage dich jetzt in den Himmel. Aber das geht nicht. Wir können Menschen nur den Weg zum Himmel zeigen. Ihn vielleicht als Vorbild selber gehen. Aber gehen muss ihn jeder selber. Viele Eltern sind eigentlich oft darüber genau traurig, die eigentlich alles versucht haben, ihren Kindern vorzuzeigen und die tendenziell, zeitweise, wie auch immer, diesen Weg einfach nicht gehen wollen. Und dann versuchst du mal mit Belohnung, wenn man mit in den Gottesdienst kommt und. Aber auf Dauer hat es nur Sinn, wenn die Person, der Jugendliche, wer auch immer, selber will. Anders ausgedrückt, du kannst ein Pferd zur Tränke führen, trinken muss es selber. Und das Verrückte ist, das ist ja nicht eine Idee, die ich irgendwo gelernt habe, sondern das macht uns Gott vor. Gott liebt alle Menschen und hat vor allen Menschen den nötigen Respekt, dass er die Entscheidung des Menschen stehen lässt, ob sie ihm nachfolgen wollen oder nicht. Hier, die wir hier sitzen, haben irgendwann eine Entscheidung gefällt und haben gesagt, ja, ich will mich drauf einlassen. Ich will. Und ich hoffe, dass heute Morgen jeder aus freiem Willen hier ist. Stellt euch vor, Jesus wäre heute Morgen persönlich hier, würde so durch die Reihen gehen und dich fragen. Was willst du? Was willst du? Und da geht es nicht um das leckere Eis oder um das Grillen heute Nachmittag, sondern das Tiefe in deinem Herzen. Was willst du? Eine Begebenheit, wo Jesus das schon mal gemacht hat, steht in Johannes 5, Vers 4. Ich will die kleine Geschichte kurz machen. In Jerusalem gab es einen Teich Bethesda. Und da war was ganz Eigenartiges. Wenn man das so alleine lesen würde, würde man sich total wundern und sagen, was steht denn da alles in der Bibel? Da war ein See und da kam ab und zu ein Engel, der hat das Wasser berührt. Und wenn das Wasser von diesem Engel berührt wurde und Menschen dann ins Wasser gegangen sind, sind sie heil geworden. Und ich lese mal ab Vers 4 im Original. Einer von den Menschen, die dort waren, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und hörte, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Überlegt mal, da ist jemand 38 Jahre krank, liegt schon ganz oft an diesem See, um eben die Chance zu haben, reinzukommen. Aber immer nur der Erste, der reinkommt, wird geheilt. Es ist also sonnenklar. Jesus wusste, der ist 38 Jahre schon krank. Und das sah man ihm ja auch an. Der lag auf einer Matte. Und am Anfang habe ich, als ich es gelesen habe, was ist denn das für eine blöde Frage? Da fragt Jesus einen todkranken Menschen, willst du gesund werden? Wenn dich Jesus heute Morgen fragt, was willst du? Könnte es sein, dass du schon genauso antwortest. Du weißt doch, dass ich krank bin. Du weißt doch, dass mein Enkel jetzt im Krankenhaus liegt. Du weißt doch. Und trotzdem will Jesus wissen, was willst du? Und Jesus forderte diesen Menschen auf, steh auf, roll deine Matte zusammen, und im gleichen Augenblick war der Mann geheilt. Aber um was geht es Jesus eigentlich wirklich? Um was geht es heute Morgen wirklich mit dieser Frage, was willst du jetzt hier? Willst du gesund werden, eine neue Arbeitsstelle, kein Stress mehr in der Familie, irgendwelche Probleme, die du mitgebracht hast? Und dann? Stell dir vor, Jesus würde jetzt dein Problem oder das, mit dem du gekommen bist, erfüllen. Und er würde vor dir stehen bleiben und dann sagen, und dann? Dann hast du deine Ausbildung mit 1 geschafft. Und dann? Es geht hierbei nicht darum, dass Jesus unser Erfüller von unserer Wünschen ist. Was ist die große Aufgabe von uns Christen? Das große Ziel? Jesus nachfolgen und seinen Willen tun. Und das hört sich vielleicht jetzt gemein an, aber Jesus nachfolgen kannst du auch, wenn du krank bist. Auch wenn du keinen Job hast. Auch wenn du Stress in der Familie hast. Die große Aufgabe von Jesus war ja, warum er überhaupt hier auf die Erde gekommen ist. Sein Auftrag war, den Willen des Vaters zu tun, nämlich ans Kreuz zu gehen und den Menschen eigentlich zu zeigen, was Gott will, wie er ist. Und da wir ja Jesus Nachfolger sind, ist es genauso unsere selbe Aufgabe. Wir leben hier auf Erden, sind Christen geworden. Früher das Schimpfwort, mittlerweile ist ja Christsein eher etwas Positives. Wir sind aufgefordert, Jesus nachzufolgen und den Menschen zu zeigen, was Jesus getan hat. Das ist das große Ziel in unserem Leben. Jesus nachfolgen und seinen Willen tun. Der Gottesdienst hier, alle Veranstaltungen, die wir haben, das Gemeindehaus, was wir gebaut haben, alles dient eigentlich diesem Ziel, dass wir uns gegeneinander ermutigen, in der Bibel heißt es anreizen zu guten Werken, nämlich Jesus nachzufolgen. Wir sind Jesus Nachfolger. Das begreifen selbst andere sehr gut aus anderen Religionen, wenn wir das sagen. Wir sind Jesus Nachfolger. Und das ist nicht nebenbei. Also Christsein ist nicht eine Sache, die man so nebenbei macht. Wie man im Tennisclub ist, wie man segelt, wie man mit Leuten irgendwas macht. Ach, dann bin ich auch ein Stück Christ. Sondern diese Nachfolge ist eigentlich Top Nummer 1. Drüber geht nichts mehr. Am besten sieht man, wo man jetzt steht, und kann überlegen, was will ich eigentlich, wenn man an früher denkt. Es gibt 2 sehr drastische Bibelstellen, die will ich einmal mal vorlesen, um uns die Möglichkeit zu geben, wie war ich denn früher, wie bin ich denn heute? Epheser 2, Vers 3, da heißt es, früher, als wir noch nicht Jesus nachgefolgt sind, ich mache es mit meinen Worten, waren wir eigensüchtig und wollten unser Leben selbst bestimmen. Und wir merken, dass in der Bibel immer diese Spannung herrscht zwischen unserem Willen und dem göttlichen Willen. Das ist eigentlich die Zielverfehlung, dass wir im Grunde genommen, uns ist Gott egal, der soll auch machen, was er will, ich mache mein Ding. Das ist das Grundproblem. Das heißt, wir werden immer innerlich eine Spannung haben und herausgefordert sein, eigentlich jeden Tag zu überlegen und zu entscheiden, was will ich? Will ich Jesus nachfolgen oder will ich mein Leben selbst bestimmen? Wir wollen eigentlich nur das machen, was Lust und Laune hat. 1. Johannes 2, 17, ähnlich. Wie alle anderen Menschen, das wollen wir auch machen. Menschliche Leidenschaften, die Gier nach Besitz, nach Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Arroganz. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will ein Stück vom ganzen Kuchen abhaben. Ich will doch auch mal Glück haben. Es soll mir gut gehen. Ich möchte nicht krank sein. Ich möchte überall gesegnet sein. Wunderbar. Das hat aber mit Nachfolge nicht viel zu tun. Und es geht nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Wenn ich sage, Tennis oder irgendein Hobby ist ja von der Sache nicht schlecht, dann wären wir ja eine Sekte, wenn jetzt hier vorne gesagt werden würde, ihr dürft das, das und das und das und das und das nicht. Jeder muss selbst entscheiden. Und für den einen ist es gut, für den anderen nicht. Grundsätzlich ist ja alles erlaubt. Im 1. Korinther 6, Vers 12, da heißt es, es ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt. Ich würde modern übersetzen, aber nicht alles hilft uns im Glauben weiterzukommen. Hilft uns nicht, Jesus nachzufolgen. Diese Entscheidung steht kaum, dass du zur Tür rausgehst. Du wirst dich immer wieder entscheiden müssen für dein eigenes Königreich oder für Gottes Reich. Beides wird nicht harmonieren. Die Bibel spricht ja davon, katholische Kirche wird jetzt sehr, sehr offenbar, ein Priester soll in der katholischen Kirche nicht verheiratet sein, weil er abgesondert ist von der Welt und mit vollem Herzen dem Herrn dienen soll. Schade, dass es da befohlen wird. Wenn hier jemand sagt, ich will, weil ich dem Herrn diene, in die Mission gehe, was auch immer, nicht heiraten, ist ja okay. Aber dieses Ausgesondertsein heißt etwas Besonderes sein. Ihr seid alle besonders, aber nicht, weil ihr nur als Persönlichkeit besonders seid, sondern weil ihr Gottes Kinder seid. Er hat euch quasi auf die Seite genommen und gesagt, passt mal auf, ihr habt einen Auftrag, den nur ihr bekommt. Nämlich meine Ehre zu mehren. Ihr lebt für mich. Ja, ich stelle über alles. Ja, ich will Jesus nachfolgen und seinen Willen tun. Ja, ich will. Das ist immer wieder die Entscheidung zu sagen, ja, ich will. Wenn ich jetzt mal die Gemeindeveranstaltung nehme, wenn wir am 28. unser Gemeindefest haben mit Grillen, beim letzten Mal waren wir über 200. Beim letzten Gebetstreffen waren wir, glaube ich, zu fünft. Versteht ihr, was ich meine? Es geht gar nicht darum, jetzt, oh, ihr müsst und ihr müsst. Aber wo willst du dich bewusst entscheiden, Reich Gottes zu bauen, mit dabei zu sein? Wir haben ja als Gemeinde einiges vor, eine Tochtergemeinde. Aber es geht ja in diesem Gedanken gar nicht um der Tochtergemeinde, dass wir jetzt irgendwo eine Gemeinde irgendwo bauen, sondern dass Menschen Jesus finden. Was schinden wir uns manchmal für unser Haus, für unser Hobby, für irgendwelche Dinge, dass es zu Hause schön ist. Ich habe gestern auch stundenlang im Garten gearbeitet, bis ich nicht mehr konnte. Da verausgabt man sich. Da willst du. Wo verausgabst du dich im Reich Gottes, bis du nicht mehr kannst? Da kann ich nicht sagen, wie viel du machen sollst. Das musst du mit Gott ausmachen. Aber die Leute sollen sehen, dass das unsere Leidenschaft ist, dass wir das wollen. in Lukas 9, 23. Und ich merke, Jesus hat sich nicht immer Freunde gemacht, wenn er Sachen gesagt hat. Jesus forderte seine Zuhörer auf. Und stellt euch vor, Jesus wird jetzt hier stehen und es selber sagen. Wenn jemand zu mir gehören will, sollte er sich selber nicht mehr so ernst nehmen. Er muss bereit sein, für Gott zu leben. Sein eigenes Ich steht nicht mehr im Mittelpunkt. Die Leute, die verkrampft um ihr Leben kämpfen, werden es verlieren. Wenn jemand aber sein Leben radikal zur Verfügung stellt, der wird es für immer gewinnen. Jesus hat seine Zuhörer, die ihm eigentlich sehr wohlgesonnen waren, mehr oder weniger geschockt. Ihr kennt vielleicht die ältere Übersetzung. Der verleugne sich selbst und der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das hat vielen Menschen nicht gefallen. Nee, das ist mir zu hart. Und hier steht, wenn jemand aber sein Leben radikal zur Verfügung stellt, der wird es für immer gewinnen. Wie radikal willst du sein? Was willst du? Vielleicht hast du dich in so einer Mittelsache eingependelt. Beim radikalen Lebensstil pendelst du dich nicht ein. Dann kommt dir vielleicht diese verrückte Idee, spende die Hälfte deines Geldes, was du am Monatsanfang kriegst, für irgendeine Aktion. Und ich meine jetzt nicht Hirngespinste. Und du weißt dann nicht, wie du eigentlich bis zum Ende des Monats durchkommen sollst. Aber du bist felsenfest überzeugt, Gott hat dir die Chance gegeben, da was zu spenden. Das ist radikal. Oder anstatt in Urlaub zu fahren, sagst du, oh komm, ich mache die Fassade hier von der Gemeinde, wir machen eine Gemeindeveranstaltung, was auch immer. Es wird uns eine Menge kosten, wenn sich Menschen für Gott entscheiden sollen, wenn es hier voller wird. Und es geht nicht ums Vollerwerden, sondern Menschen zu retten. Das war die Leidenschaft von Jesus. Alles dafür zu tun, dass auch eine Gemeinde gut funktioniert, dass sich Leute wohlfühlen. Wir haben es vorhin auch gesungen. Mal die Sicht zu verlieren von sich selber und mit seinen Bitten immer vor Gott zu kommen und sagen, Gott, mach das für mich und ich fühle mich da nicht gut und da könnte sich was ändern, sondern zu fragen, Gott, was siehst du denn für die Mörser, die hier in Mörs sind? Gott, was siehst du denn in Mörs, was wir ändern sollen? Gott, was bewegt dich? Ja, Gott, ich will, dass das, was dich bewegt, mich bewegt. Und das ist ein Risiko. Nachher plötzlich merkst du, was Gott wirklich bewegt und er fordert dich auf, da was zu tun. Mal länger zu beten als 10 Minuten nur für dich. Schubsengel, mal als Gedanke. Ich hoffe, ihr betet oder alle, die ihr das mitgenommen habt, bei der Einsegnung von unseren 5, dass er für die betet. Willst du heute was ändern? Willst du vielleicht was anderes? Merkst du, dass du vielleicht in manchen Dingen zu viel für dich wolltest und dir das Reich Gottes ja fast egal war? Dann sag doch einfach heute Morgen, ja, Herr, ich will dir folgen. Ich will dir nachfolgen. Und in diesem Spruch passt dieser Bibelvers total gut. Er wird uns das Wollen und das Vollbringen geben. Aber zumindest zu sagen, Herr, ich begreife ganz neu, was du eigentlich von mir willst. Du willst mich herausfordern, radikaler in deinem Reich zu wirken. Ich weiß, dass wir alle gern Wunder hätten, mit Leuten beten und zack. Aber ich glaube, das machen wir nicht mit links. Da müssen wir schon mit Gott die Beziehung haben, dass wir in dem Moment wissen, jetzt ist es dran. Und da müssen wir auf manch andere Sachen verzichten. Was willst du? Ich würde mich freuen, wenn du darüber einfach nachdenkst. Ich bin jetzt am Ende, dass wir 2-3 Minuten jetzt mal drüber nachdenken und ich möchte zum Abschluss beten. Und wenn ihr Dinge ändern wollt, aber irgendwo du das Gefühl habt, ihr könnt nicht, dann sagt es doch Gott. Sag Gott, dass ihr radikaler werden wollt, dass ihr als Person nicht mehr im Mittelpunkt stehen wollt. Dass es nur euch gut geht, sondern dass ihr schaut, wo guckt Gott hin? Was bewegt Gott? Und was ist dein Part in dieser ganzen Geschichte? Was ist der Part unserer Gemeinde?